Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 11.11.22. Was für ein tolles Datum, Andreas. Wie geht es dir denn?
Mir geht es ausgezeichnet und in diesem Sinne auch von mir einen schönen guten Morgen. Ja, die Sonne scheint noch nicht so richtig. Wir haben heute ein Mix of Sun and Clouds, wie es so schön heißt. Also es wird so durchwachsen sein, aber gar nicht so ganz kalt, weil wir erwarten morgen nämlich die Ausläufer eines tropischen Sturms und die Wärme, die kommt jetzt schon auf uns zu. Also morgen werden wir einen stark regnerischen Tag haben und eben halt auch relativ stürmisch.
Ja, es ist heute noch warm, aber es wird dann auch in den nächsten Tagen kühler und dann zieht bei uns auch der Herbst ein. Also bis jetzt hatte ich ja fast das Gefühl, dass wir in einer Art Spätsommer hier die ganze Zeit waren. Und jetzt beginnen wir dann auch Teelichtöfen im Gewächshaus hinzustellen, damit die Tomaten es noch schaffen, rot zu werden.
Richtig. Und ich bin derjenige, der es aufstellt und morgens die Kerzen wieder auspustet.
Und ich finde, dass du das wirklich großartig machst.
Es gibt Dinge, die beherrsche ich einfach.
Und das stimmt. Und damit sind wir auch schon hier mitten in unserer Sendung angekommen, die aktuell wie nie zuvor ist. Wir hatten ja gestern den Sonderpodcast über die COP27 in Ägypten, über die religiösen Führer dieser Erde, die Leittiere sozusagen, in Anführungen natürlich, die sich in der Wüste Sinai beziehungsweise dann am Sonntag auf dem Berge Sinai treffen werden und eine neue Einweltreligion sozusagen ausrufen werden. Sie haben ja angekündigt, die 10 Gebote praktisch neu zu formulieren. Also das heißt, die 10 Gebote, die Moses vor tausenden Jahren dort auf dem Berge Sinai empfangen hat und die sozusagen unser Gewissen, unsere Moral in Abstimmung bringen mit den Schöpfungsgesetzen, mit dem lieben Gott. Das wird jetzt anders werden, das will man dort versuchen. Es geht überhaupt nicht um Gott und es geht auch nicht um die Wahrheit, die aus dem Licht sozusagen kommt. Es geht um Druck, um neue universelle Prinzipien zur Klimagerechtigkeit. So wird das formuliert, Andreas. Noch mal ein kurzes Statement von dir dazu. Wir haben ja heute auch noch einen Film aus unserer US-Redaktion, ein Video eingestellt, wo auch diese Vorgänge noch mal zusammengefasst werden. Wir werden natürlich auch an dem Thema dranbleiben, denn Sonntag, der 13. November, da wird ja einiges dort passieren.
Ja, also ich bin immer noch ganz außer mir und habe das noch gar nicht richtig zuordnen können, dass hier so offen diese Tür aufgestoßen wird und jeder nun reinsehen können, dass Klima jetzt als Klimareligion ganz klar definiert wurde. Das heißt, wer in Zukunft Klimareligion sagt statt Klimawandel, der liegt absolut richtig und kann sich dabei auf die Klimakonferenz in Ägypten berufen und auf den IPCC. Es handelt sich um eine neue Religion, die gemacht wird. Und wenn wir dann auch noch wissen, dass die Klimaapostel, die sich selbst ernannt haben, ich denke da gerade auch an die Regierung in Deutschland, die Rot-Grüne, die sich selbst übrigens weigert, oft, bei einigen zumindest, bei ihrem Amtseid auf Gott zu schwören, dass ausgerechnet die, die die Religionen sogar meist verachten und belächeln und auch ja, wirklich dementsprechend behandeln, dass ausgerechnet die mit irgendwelchen Funktionsführern aus der Kirche oder aus den verschiedenen Religionen jetzt hier zusammenarbeiten wollen. Und daraus kann ich natürlich auch nur die Frage ableiten, wie kommt es, dass beispielsweise ein Papst oder auch andere Religionsführer überhaupt sagen, ich setze mich mit diesen Leuten zusammen, obwohl ich weiß, dass sie Religionen ablehnen und verachten, zum großen Teil zumindest, und da gar keine Kritik kommt. Und da stellt sich mir die Frage, inwieweit sind die Religionsführer selbst überhaupt noch mit Gott verbunden oder sind sie auch schon übergelaufen auf die andere Seite? Und das sind die Dinge, die ich so erschütternd finde, diese Fragen hier stellen zu müssen, aber die bieten sich ja nahezu an.
Ich finde immer wieder sehr bezeichnend, dass eigentlich nur einige ganz wenige eher alternative Portale über diese Vorgänge zum kommenden Sonntag diskutieren und berichten. Also in den Mainstream-Medien habe ich darüber wenig gesehen. Der 13. November wird sozusagen als Ruhetag dort deklariert bei den Vereinten Nationen zu COP27. Und das ist schon sehr interessant, dass eigentlich diese Diskussion vielleicht vorsichtshalber im Vorfeld nicht geführt wird.
Naja, das ist natürlich ziemlich klar, weil ja diese rot-grüne Ideologie, und das ist wirklich noch eine höfliche Ausdrucksweise für das, was ich wirklich denke, natürlich auch in den Medien angekommen ist. Das heißt, die Medien sich mittlerweile als Oberlehrer zur Umsetzung der rot-grünen Ideologie entwickelt haben, statt in irgendeiner Form objektiv ihrem Presseauftrag gerecht zu werden und dann eben halt zu informieren. Das findet nicht mehr statt. Und wenn ich sehe, dass eine Außenministerin der Bundesrepublik Deutschland sogar ein Kruzifix, also ein Kreuz abhängen lässt und das in einem historischen Gebäude, weil man sich dort trifft, das heißt, die Symbolik des Christentums entfernen lässt, das ist ja eine Verachtung, wie es kaum schlimmer sein kann, und gleichzeitig dann aber der Papst in der gleichen Mundart gewissermaßen diesen Menschen dann nach dem Munde redet, dann frage ich mich langsam mal, welche Blasphemie ist da eigentlich angekommen, vielleicht sogar bis in den Raum von Rom?
Ja, man spürt, dass du wirklich innerlich bewegt bist zu diesem Thema. Ich bin jetzt gespannt, was wir erfahren werden zum kommenden Sonntag. Und damit bleiben wir auf der COP27. Denn heute, Andreas, ist dort angekommen dein Lieblings-US-Präsident Joe Biden. Der wird dort heute auch eine Rede halten. Allerdings kommt er mit gebundenen Händen mehr oder weniger dorthin, denn er wird keine Zusagen machen können, wie er das sonst immer gerne getan hat, wo er dann angekündigt hat, was Amerika alles tun wird, um dem Klimawandel gerecht zu werden. Denn das Repräsentantenhaus in den USA ist jetzt in der Mehrheit an die Republikaner übergegangen, durch die Midterms auf jeden Fall. Man ist zwar immer noch nicht mit den sehr merkwürdigen Auszählungen zu Ende, aber das scheint doch jetzt Fakt zu sein. Und ich habe hier eine Meldung vorliegen von upi.com, das ist ein Nachrichtenportal. Da heißt es, neben Joe Biden werden Außenminister Antony Blinken noch kommen, der nationale Sicherheitsberater Sullivan, der Sonderbeauftragte des Präsidenten für Klimafragen John Kerry und der EPA-Verwalter Michael Reagan. Und es heißt hier, aber ohne die Unterstützung der Republikaner hatte Biden noch ein Gesetz unterzeichnen können, das den USA helfen wird, Treibhausgase zu reduzieren. Da aber die Republikaner jetzt die Möglichkeit haben, die Kontrolle über das Repräsentantenhaus zu übernehmen, wird er wahrscheinlich nicht in der Lage sein, seine Zusage, die er unterschrieben hat, einzuhalten, nämlich 11 Milliarden Dollar an Klimahilfe für ärmere Länder bereitzustellen. Tja, was macht denn ein US-Präsident, Andreas, bei einer solch weltweit relevanten Veranstaltung, dem die Flügel gestutzt sind?
Naja, ich meine, sie waren ihm auch, als er noch die Mehrheit hatte, ihm persönlich sowieso gestutzt, schon aufgrund seiner gesundheitlichen Situation und seiner Ausfälle, die er dort eben wieder hat, immer wieder. Aber wir haben hier die Situation, dass er ganz deutlich eben sagt und zugibt und das schon angekündigt wird, dass die Mehrheit im Kongress verloren wurde. Und jetzt wird auch so einiges klar, warum dieses ganze wochenlang noch dauern soll, bis die Auszählung stattfindet. Vielleicht mal versucht man da noch irgendetwas umzubiegen. Dafür ist die amerikanische Politik ja irgendwie bekannt. Auf der anderen Seite wird hier eben auch ganz klar eben gesagt, dass er über die Klimakrise sprechen wird und er wird einige Fortschritte hervorheben, die die Vereinigten Staaten sowohl hier zu Hause als auch bei der Mobilisierung von Klimamaßnahmen auf der ganzen Welt gemacht haben. Aber er sagt auch immer ganz klar, ihm selbst sind die Hände gebunden. Das kommt also deutlich immer wieder heraus. Und du wolltest was sagen dazu?
Ja, er hat angekündigt, dass er eigentlich nur über sein persönliches Engagement sprechen kann, was ihm also praktisch als Person möglich ist, die Klimakrise zu bewältigen. Aber er wird, so wurde das angekündigt, auf jeden Fall auch die Notwendigkeit unterstreichen, noch weiter, noch schneller voranzugehen, dass die Welt, insbesondere die großen Volkswirtschaften, in diesem entscheidenden Jahrzehnt ihre Emissionen drastisch senken müssen. Und natürlich heißt es, und das ist aus meiner Sicht vielleicht doch ein wichtiger Hinweis, er wird eben auch versuchen, die Bedenken anderer Staats- und Regierungschefs auf der ganzen Welt zu zerstreuen, dass die Vereinigten Staaten die Bemühungen um den Klimawandel bei einem Regierungswechsel nicht aufgeben werden, wie es nämlich noch unter dem früheren Präsidenten Donald Trump und der republikanischen Führung der Fall war.
Ja, also man merkt ja auf jeden Fall einen gewissen Frust, der dahinter steht, weil er merkt, die Macht ist mittlerweile weg. Er tritt als Privatmann auf, gewissermaßen mit einem gigantischen Aufwand, übrigens mit einem gewaltigen CO2-Fußabdruck. Wer schon mal gesehen hat, wie ein amerikanischer Präsident, in diesem Fall sogar ohne Macht, wieder landet, mit Hubschraubern, mit verschiedenen Begleitflugzeugen, dann mit der großen Air Force One und so weiter und so fort, monatelange Vorbereitungen. Also das ist alles andere als umweltschonend, was da gerade läuft. Und dann hört man, dass er eigentlich als Privatmann kommt und sowieso nichts sagen kann, weil die anderen bereits die Macht übernommen haben.
Ja, es ist, wir beobachten das einfach weiterhin sehr genau. Es gibt viele Stimmen, es gibt viele Berichte über COP27. Spannenderweise auch nicht so viel im deutschsprachigen Mainstream, sondern wenn man Aussagen sucht, die wichtig sind, dann muss man offenbar in Fremdsprachen, also in Englisch vor allem, suchen, englischsprachigen Portalen. Und hier gibt es zum Beispiel einen Bericht der MSN News, also Microsoft News, ein nicht alternatives Portal. Und da wird zum Beispiel eine CEO von Fossil Fuel interviewt. Das ist also ein Unternehmen, Occidental Petroleum. Das ist also ein Unternehmen, das nun nachhaltig für Öl- und Gasindustrie zuständig ist. Und die wird natürlich schräg angesprochen auf solchen Veranstaltungen. Und sie sagt, die Leute, die jetzt das Ende der Öl- und Gasindustrie fordern, die haben keine Ahnung, was das bedeuten würde. Und sie weigert sich zu sagen, ob sie die Rolle ihres Unternehmens bei Klimakatastrophen überhaupt akzeptieren will. Und sie wird natürlich konfrontiert mit vielen Umweltschäden, mit vielen Stürmen, Orkanen, Überschwemmungen und so weiter. Und das wird natürlich alles in diesen Rahmen des Klimawandels geschoben. Und auf die Frage eines Reporters des britischen Guardian, ob sie sich persönlich für Naturkatastrophen verantwortlich fühle, indem sie eben für dieses Unternehmen an oberster Stelle arbeitet, antwortete sie Folgendes. Sie sagt, das ist kein Problem, das nur die Öl- und Gasindustrie hat. Jeder, der ein Produkt verwendet, das aus Erdöl und Erdgas hergestellt wurde, hat einen Anteil daran und ist ebenfalls verantwortlich. Und dann spricht sie diesen Reporter an und sagt, Ihr iPhone zum Beispiel, dafür sind Sie verantwortlich. Wenn Sie hierher geflogen sind, sind Sie dafür verantwortlich, was Sie hier benutzt haben. Die schönen Klamotten, die Sie gerade tragen, dafür sind Sie verantwortlich. Und sie sagt dann, wenn wir nicht alle aufstehen und die Verantwortung übernehmen, wird das nicht passieren. Dann wird man immer noch denken, nur die Öl- und Gasunternehmen müssen verschwinden und ihre Produkte einstellen. Andreas, dass sie auch beim britischen Guardian zitiert wird und in der weltweiten Mainstream-Presse, also sie bekommt eine Stimme, ihre Aussage bekommt eine Stimme. Das ist doch interessant, denn sie nimmt jetzt praktisch schon jeden Menschen auf der Welt, der ein Auto hat oder ein iPhone, in die Verantwortung.
Naja, im Prinzip geht es jetzt darum, dass diese Schuld- und Herschieberei jetzt läuft. Wer hat mehr Schuld als der andere? Und das große Problem ist dahinter, dass die Annahmen, die dahinter stehen, nämlich dass dieser Klimawandel letztendlich genau dadurch menschengemacht ist, durch das iPhone, durch die Ölindustrie oder was auch immer, überhaupt nicht mehr hinterfragt wird an sich, sondern vielleicht einfach nur als ganz normale Situation beschrieben wird. Ich meine, die Erdoberfläche besteht aus 70% aus Wasser und der größte Teil der gesamten sogenannten Treibhausgase entstehen durch normalen Wasserdampf und das können wir nicht reduzieren. Die Industrie spielt einen untergeordneten Bereich, das wird nicht diskutiert. Wenn ein Vulkan ausbricht beispielsweise, wird nicht diskutiert, wie viel sogenannte Schadstoffemissionen reingebracht werden. Das heißt, wir haben eine völlig eingeengte und ideologisch ausgerichtete Diskussion, die mit der Realität wenig zu tun hat. Man kann sich ja vernünftig darüber unterhalten, wie man seine Schadstoffe reduziert und vor allem, wie man nicht diese sinnlose Vergeudung von wertvollen Rohstoffen hier permanent durch Verbrennung zustande bringt. Aber man sollte diesen irrsinnigen Narrativwahnsinn dahinter wegnehmen, damit wir in eine saubere Diskussion kommen, die auch der Sache nützlich ist. Stattdessen wird einfach nur ein einfaches Bild gemalt und alle haben sich daran zu halten. Ob es stimmt oder nicht, ist völlig egal.
Ja, das wird jetzt auch wirklich festgeschrieben. Ich meine, das ist es schon in Glasgow geworden und nächstes Jahr findet die COP28 ja in Dubai statt. Man bleibt also da im arabischen Raum. Andreas, ich habe mal eine Studie hervorgekramt, die im August diesen Jahres veröffentlicht worden war. Und zwar hatten sich da 1100 Wissenschaftler zusammengetan auf der ganzen Welt und ein Manifest veröffentlicht. Und der Titel lautet: Es gibt keinen Klimanotstand. Und die 1100 Wissenschaftler stellen sich ganz vorsätzlich und bewusst gegen die globale Agenda des sogenannten Klimawandels, der nicht nur den globalen Wohlstand bedroht, sondern auch vom unter anderem Weltwirtschaftsforum und dessen Anhängern für eine, ja, man kann sagen, dystopische Agenda benutzt wird. Denn wenn wir sehen, wir brauchen nur aufs WEF zu gehen, auf die Webseite, was alles unter das Kapitel Klimawandel gesetzt wird, dann ist es der gesamte Umbau der Menschheit. Und ja, die haben gefragt, verändert sich das globale Klima? Ja, schon seit Milliarden von Jahren, seit wir eine Atmosphäre auf diesem Planeten haben.
Ja, und jeder Wissenschaftler weiß das natürlich auch, denn wenn man in der 7. Klasse in Physik aufgepasst hat, dann lässt sich dieser sogenannte Klimawandel ganz exakt beschreiben, ganz normal. Und um das nochmal klarzumachen, es handelt sich hier nicht um 2 oder 5 Wissenschaftler, sondern um 1100. Zählt einfach mal, wenn ihr im Auto unterwegs seid, 1100 mal durch und hinter jeder Zahl steht ein Wissenschaftler, der das macht. Man sieht daran, dass hier wirklich ein Aufstand der Anständigen stattfindet, die sagen, wir müssen aus dieser ganzen Marketingstrategie hier raus, aus dieser gesamten Propagandastruktur des IPCC und uns wieder der Wissenschaft widmen, die ergebnisoffen ist. Und das wird hier deutlich gemacht und ich verweise noch einmal auf den Film, den wir gestern eingestellt haben, der RTL auf RTL gesendet wurde, schon im Jahre 2007, wo viele Nobelpreisträger diese heute immer wiederholten Narrative, die aber sachlich, wissenschaftlich als falsch entlarvt wurden und immer wiederholen, und das kann man nur als Mietmäuler bezeichnen, man musste auch eine härtere Gangart in der Bezeichnung dieser Menschen einfach reinbringen, weil sie zerstören ja nicht nur einfach irgendwie bestimmte kleine Wirtschaftseinheiten, sondern sie treiben die Menschheit gewissermaßen fast in eine Verelendung rein. Und das ist für mich nicht mehr tragbar.
Ihr müsst nur unter die Lupe oder auf die Lupe gehen in unserem Kanal und das Stichwort Klimaschwindel eingeben. Dann landet ihr dort. Ich möchte hier nochmal eine Frage stellen, Andreas, bevor ich nochmal zu diesen 1100 Wissenschaftlern zurückkomme. Das ist eine große Gruppe von Experten und Forschern. Im Vergleich zu der Macht auf dieser Erde allerdings, die im Moment fest in eine Hand gegeben werden soll, ist es natürlich der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Was glaubst du denn, was überhaupt, weil du sagst, muss man jetzt eine härtere Gangart und so, was glaubst du denn, was man überhaupt an der Sache noch verändern kann?
Ich glaube, dass Wissenschaftler ja nicht irgendwie alle pauschal dumm sind, nur weil sie abgerichtet wurden, wenn sie sich solchen Systemen eben halt anschließen. Dass irgendwann das Gewissen hinten an die Murmel anklopft und sagt, verdammt nochmal, ich kann es von meinem Gewissen nicht mehr verantworten. Ich habe selber Kinder, ich habe selber Enkel oder erwarte welche. Und jetzt mache ich mir ernsthaft Gedanken, darf ich das vor meinem Gewissen überhaupt noch weiter verantworten? Und ich glaube, es ist gar nicht so eine riesengroße Gruppe von Wissenschaftlern, die dahinter steht, sondern das sind riesengroße Heere von Marketing-Experten. Das sind mehr oder weniger Werber, nichts anderes als Werber, die versuchen, nach einem Schneeballprinzip ein Narrativ in den Markt reinzubringen. Der überwiegende Teil der Wissenschaftler, das zeigt die Zahl von 1100, glaubt da mit Sicherheit nicht drin. Ich bin sicher, ich kenne ja einige sogar, die würden morgen aussteigen, genau wie viele Journalisten auch aus den Massenmedien morgen aussteigen würden, wenn sie irgendeine Chance hätten, woanders ihr Geld seriös zu verdienen. Das sind Originalzitate, wie ich sie immer wieder höre. Und genau diese Dinge, und da werden wir nicht müde, werden wir immer wiederholen.
Ja, und jetzt komme ich noch mal zu dieser Gruppe. Die heißt also Global Climate Intelligence Group. Und die hat eine Erklärung mit dem Titel There is no climate emergency, also es gibt keinen Klimanotstand, veröffentlicht. Und diese Erklärung wurde angeführt von dem norwegisch-amerikanischen Nobelpreisträger und Physiker Professor Ivar Giæver von, wie gesagt, mehr als 1100 Wissenschaftlern und Experten aus der ganzen Welt unterzeichnet. Und es ist ja spannend, Andreas, was da alles drinsteht.
Ja, es ist relativ leicht zusammenzufassen. Natürliche wie auch anthropogene Faktoren, die verursachen eine Erderwärmung. Und aus dem geologischen Archiv geht deutlich hervor, dass das Erdklima seit Bestehen des Planeten schwankt und natürliche Kalt- und Warmzeiten aufweist. Das kann man sehr gut in Eiskernen übrigens nachweisen, die man irgendwann aus den Polkappen herausholt. Die kleine Eiszeit endete zum Beispiel erst im Jahre 1850. Und deshalb ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass wir jetzt in einer Erwärmungsphase erleben. Und die Erwärmung ist viel langsamer als vorhergesagt. Die Welt hat sich deutlich weniger erwärmt als vom IPCC auf der Grundlage der modellierten anthropogenen Einflüsse vorhergesagt wurden. Also nicht der wissenschaftlich-theoretisch ermittelten, mathematisch berechneten, sondern der modellierten. Also Modelle haben die einfach gebaut, wie ein Comic. Und die Kluft zwischen der realen Welt und der modellierten Welt zeigt uns, wie weit wir davon entfernt sind, den Klimawandel überhaupt zu verstehen.
Wir haben ja vor wenigen Tagen darüber gesprochen, das hast du ausgeführt, dass da der Worst Case zugrunde gelegt wird für alle Klimaberechnungen jetzt, dass es ja verschiedene Stufen gibt und dass aber der allerschlimmste Fall 8.5, kann ich mich noch erinnern, was davor stand, weiß ich gerade nicht mehr, vielleicht erinnerst du dich noch, dass das eben jetzt die Grundlage ist, die völlig unrealistisch sein soll.
Ja, es gab also mehr oder weniger willkürliche Szenarien. Modelle sind nämlich immer in einer gewissen Form willkürlich, weil sie nicht auf Daten und Fakten beruhen, sondern auf irgendwelche Annahmen, die man bastelt. Und da macht man eben halt etwas seichtere Beispiele. Das sehen wir zum Beispiel zurzeit in der Politik in Deutschland, wenn man sagt, wenn der Winter nicht ganz so schlimm wird, dann bekommen wir das schon durch mit dem Gas, dann brauchen die Leute nicht frieren. Da sind die Annahmen eben halt geschönt. Und hier wird eben halt ein Worst-Case-Szenario gebaut, um die Menschen in dieser Angst zu haben, nach dem Motto, dann wird es ganz schlimm und die Welt geht unter. Und hier sind Szenarien zugrunde gelegt, dass die Wirtschaft quasi die nächsten 100 Jahre weiter exponentiell expandiert, obwohl sie gerade zusammenbricht, also das Gegenteil stattfindet, dass pro Tag mindestens ein Kohlekraftwerk neu gebaut wird und neu ans Netz geht und das über die nächsten Jahrzehnte. Das sind völlig absurde Grundannahmen und darauf basierten dann beispielsweise die Berechnungen der CO2-Anteile, das nennt sich PPM, die Parts per Million, und die sind mikroskopisch klein im Prinzip. Das soll aber nicht heißen, dass mikroskopisch klein immer automatisch ungefährlich ist. Aber in diesem Fall ist es relativ ungefährlich. Und wenn wir wissen, dass wir sogar CO2, also Kohlendioxid, kaufen können in Baumärkten, um mit unseren Pflanzen zu begasen, damit sie besser wachsen können und so weiter, dann müssen wir erst einmal davon runterkommen, dass CO2 grundsätzlich ein schwerster Schadstoff ist. Und dieses Modell, was man hatten, das war das RCP 8.5. Und da wurde quasi mehr oder weniger das Schlimmste, der schlimmste Worst Case zugrunde gelegt, unter Annahmen, die vorn und hinten einfach gar nicht existieren. Und weiß mal gerade hier, was haben, okay, also wie ich damit nur sagen will, ist, hier werden also im Prinzip falsche Daten und Annahmen zugrunde gelegt und die bauen dann da etwas auf. Also, die Klimapolitik stützt sich auf unzureichende Modelle. Klimamodelle haben extrem viele Mängel und sind als globale und politische Instrumente nicht im entferntesten plausibel. Das haben die Wissenschaftler selbst festgestellt, das ist nicht von mir. Und sie blähen die Wirkung von Treibhausgasen wie CO2 einfach auf, auch wenn sie nicht vorhanden sind. Außerdem ignorieren sie die Tatsache, dass die Anreicherung der Atmosphäre mit CO2 auch nützlich ist, weil die Pflanzen brauchen es zum Wachsen. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum Missernten entstehen. CO2 ist nämlich Pflanzennahrung, die Grundlage für alles Leben auf der Erde und kein Schadstoff. CO2 ist es eben nicht. Es ist für alles Leben auf der Erde unerlässlich und die Photosynthese ist ein Segen.
Ja, das ist auch das, was diese 1100 Wissenschaftler hier proklamiert haben. Mehr CO2 ist gut für die Natur, weil es die Erde ergrünt. Und zusätzliches CO2 in der Luft hat das Wachstum der weltweiten Pflanzenbiomasse gefördert. Es ist auch gut für die Landwirtschaft, denn es erhöht die Ernteerträge weltweit. So diese Gruppe von 1100 Wissenschaftlern, die sich Global Climate Intelligence Group nennen. Andreas, wenn ich jetzt höre, dass man in Ägypten jetzt darüber redet, dass man nicht bis zum Jahr 2050, sondern inzwischen, da kommen wir nachher noch drauf, gibt es Aussagen von großen Regierungsführern, dass sie sagen, wir wollen das CO2 bis 2030 auf Null bringen. Also sie wollen ja immer alles, sie wollten ja auch die Mikrobe auf Null bringen, Zero-Pandemie sozusagen, Zero-Covid und jetzt Zero-CO2. Das heißt also, sie wollen da eingreifen, aber wenn kein CO2 mehr vorhanden wäre, was ja wahrscheinlich gar nicht funktionieren kann, aber wenn keins vorhanden wäre, würde doch auch nichts mehr grünen und blühen.
Ja, also kein CO2 geht natürlich nicht, weil nochmal, der Mensch macht ja nur einen fast mikroskopisch kleinen Teil aus, weil wir müssten unter diesen Bedingungen auch Vulkane verbieten und wir müssten auch die Wasserverdunstung verbieten, weil das sind die entscheidenden Faktoren, die wir eben halt haben, die weitaus größer sind, als die gesamte Weltindustrie überhaupt bieten kann an diesen Dingen. Das bedeutet, wir leben hier mehr oder weniger auf der Grundlage einer völligen Idiotie. Das Verrückte ist, man kann es auch gar nicht mehr argumentieren. Aus diesem Grunde geht man ja jetzt auf die religiöse Struktur offenbar über und sagt, wir müssen halt eine Religion machen und dann eben halt statt der 10 Gebote eben 10 Ökoregeln. Und wenn ich mir angucke, diese Interfaith, also Faith mit TH am Ende, also vom Glauben, das ist eine Gruppierung, die also dann auch Ökopriester ausbildet. Das ist kein Witz. Oder eine Ökobibel schreibt. Das ist auch kein Witz. Und genau diese Absurdität eines drohenden Totalitarismus auf der Grundlage nicht wissenschaftlicher Fakten, da wird das Ganze problematisch und das Ganze in eine Religion verpackt, mein lieber Freund.
So, und Deutschland ist natürlich, wer hätte das gedacht, ganz vorne weg. Die sind also mit Begeisterung dabei, jetzt auch alle möglichen Länder zu unterstützen. Deutschland hat jetzt, das ist eine aktuelle Meldung, dem Süden Afrikas finanzielle Hilfen für den Ausstieg aus der Kohle zugesagt. Also es werden jetzt keine Gelder mehr einfach in die Länder als Entwicklungshilfe gegeben, sondern die Entwicklungshilfe, die ist jetzt gebunden an Schritte in die grüne Energiepolitik. Und dieses Hilfspaket von Deutschland im Umfang von 8,5 Milliarden Euro, Das wird gemeinsam mit den USA, Großbritannien, Frankreich und der EU aufgelegt, soll in Südafrika eben dafür sorgen, dass Kohlekraftwerke stillgelegt werden und die Förderung erneuerbarer Energie verwendet wird.
Ich finde das schon interessant, die Beschreibung. Also das Hilfspaket im Umfang von 8,5 Milliarden Euro, welches also Deutschland gemeinsam mit den USA, Großbritannien, Frankreich und der EU auflegen. Das heißt also, Deutschland ist also an diesem Hilfspaket maßgeblich beteiligt, ist aber auch gleichzeitig in der EU und muss da nochmal für bezahlen. Also hier wird diese Doppelbezahlung im Prinzip gar nicht richtig genug herausgestellt. Das muss man aus diesem Satz einfach zwischen den Zeilen herauslesen. Und aus diesem Grunde ist es natürlich schon eine irre Situation und ein Tritt ins Gesicht im Prinzip auch der deutschen Bürger. Denn das sind Steuerzahler, die hier rausgehen oder Steuergelder. Nun muss man sich über eines mal im Klaren sein, ob das Afrika so wirklich interessiert, die ein ganz wichtiger Partner sind auch der neuen Seidenstraße, der neuen Verbindung zwischen China, der SCO, zwischen Russland, denn die ganzen Großen, auch der Iran und so weiter und so fort, all die arbeiten momentan in einem großen Kooperationsbereich zusammen. Und da werden die Infrastrukturen auch des internationalen Handels aufgebaut in einer wirklichen Perfektion. Ob da jetzt noch die 8,5 Milliarden jetzt wirklich locken, die sowieso dann letztendlich aus neuen Schulden produziert werden. Neue Schulden nennt man jetzt natürlich Sondervermögen, das wissen wir ja. Also, aber unterm Strich gesehen, irgendwann dadurch das Geld natürlich verwässert wird. Man fragt sich, was können Sie für die 8,5 Milliarden dann noch kaufen, wenn der Euro sowieso gerade abschmiert?
Ja, also ich will vielleicht mal, die Epoch Times hat hier eine Aufstellung gemacht, was Deutschland für was bezahlt. In den vergangenen Jahren hat Berlin für den Kohleausstieg Südafrikas 700 Millionen Euro bereitgestellt. In kürzlich abgeschlossenen Verhandlungen, heißt es, habe das Entwicklungsministerium in Berlin weitere Mittel in Höhe von 320 Millionen Euro zugesagt. Das ist ja dann schon, wenn ich es richtig sehe, über eine Milliarde. 50 Millionen Euro werden für die kommenden 2 Jahre als Zuschuss zur Verfügung stehen, 270 Millionen Euro als zinsvergünstigte Darlehen, weitere 170 Millionen Euro werden von Berlin im Rahmen des globalen Schutzschirmes, welches Entwicklungsländer bei der Bewältigung von Klimaschäden unterstützen soll, bereitgestellt. Weiter heißt es, Deutschland werde die vom Klimawandel am schwersten betroffenen Länder gezielt im Umgang mit Verlusten und Schäden unterstützen. Das ist eine Aussage von deinem Lieblingskanzler Olaf Scholz. Das hat er am 7. November in Ägypten verlautbart.
Und damit verhöhnt er sein Volk, auf das er eingeschworen ist. Wenn ich sehe, dass wir gerade unheimlich viele Berichte gesehen haben über die Tafeln in Deutschland, wo Menschen sich im Prinzip ihre Nahrungsmittel besorgen müssen, obwohl sie in Arbeit und Brot sind. Also das heißt, Menschen mit einem Beruf, die nach Feierabend dorthin gehen und sind angewiesen auf diese Situation. Denken wir an die wirklich verachteten Menschen im Ahrtal, die bis heute noch zum Teil keine Heizung haben, mehr oder weniger zu den Vergessenen gehört. Was ist das für eine Verachtung seiner eigenen Menschen, eines deutschen Bundeskanzlers? Das ist für mich ein so erbärmliches Verhalten, dass einem die Worte fehlen. Und wenn das jetzt alles zu hart klingt, ganz ehrlich, unterhaltet euch mit jemandem, der dort in Ahrtal seit 2 Jahren oder noch länger ohne Strom und ohne Heizung leben muss und ist da mehr oder weniger mit dem Überleben beschäftigt, während hier hintenrum alle möglichen Sträuße an Geschenke gemacht werden, aber gar nicht, um wirklichen Menschen zu helfen in Südafrika, sondern eine Ideologie der Umverteilung zu manifestieren, so wie es gerade stattfindet.
Spannend finde ich in diesem Zusammenhang, Andreas, Südafrika ist ja in Afrika, also auf dem gesamten Kontinent, die größte Volkswirtschaft und ist für seine Stromerzeugung derzeit zu 85% auf Kohle angewiesen. Und in der Kohleindustrie in Südafrika sind 90.000 Menschen beschäftigt. Und diese Hilfsgelder, die jetzt nach Südafrika gehen, also insgesamt über 8 Milliarden, sollen Südafrika von der Kohle wegbringen, von der Kohleindustrie. Und Deutschland und Südafrika kooperieren unter anderem beim Bau von Solar- und Windkraftanlagen sowie von Leitungen zur Übertragung von Ökostrom. Und diese Investitionen sollen vor allem in den Kohleregionen neue Arbeitsplätze schaffen, auch Programme zur Umschulung ehemaliger Kohlearbeiter und zur Ausbildung in der Energiewende dringend benötigten Berufen werden von Deutschland gefördert, heißt es.
Ja, das ist eine konsequente Umsetzung der Zerstörung. Es geht also darum, 90.000 Menschen, die ihre Familie ernähren müssen, zu entlassen, um ein angeblich umweltfreundliches Energiesystem zu installieren, wie zum Beispiel Windkraftanlagen, deren Umweltschäden überhaupt nicht gemessen wurden korrekt, wie man das normalerweise macht, sondern durch Ausschnittsbetrachtungen einfach nur schön gerechnet wurden. Genau dasselbe mit den Solaranlagen und Photovoltaik. Viele glauben, ich bin ein Gegner von Photovoltaik. Das ist nicht die Wahrheit, um Himmels Willen. Es geht einfach nur um diese Ideologie. Wir hatten gerade neulich darüber gesprochen, dass Wälder zum Beispiel in Deutschland abgeholzt werden. Brandenburg war dabei mit über 320 Fußballfelder bei der größten Anlage, wo im Prinzip der Boden mehr oder weniger zerstört wird, die Photosynthese zerstört wird. Und vor allem eins ist wichtig, diese Solaranlagen erwärmen das Klima. Und zwar zusätzlich, und das ist nie berücksichtigt worden, wir haben darüber gesprochen, für den das jetzt zu viel ist, bitte einfach mal auf den letzten Podcast von Mittwoch zurückgehen.
So, und also die Meldungen, die man so hört zum Thema Klimawandel, was da alles derzeit passiert, das sind Dinge, die einfach jetzt auch in die einzelnen Länder Einwirkungen zeigen. Und nach diesem Klimagipfel, COP27, wird es wahrscheinlich noch viel schneller gehen, dass das Leben der Bürger verändert wird. Andreas, Österreich hat zum Beispiel angekündigt, dass man dort fossile Heizungen ab 2023 verbieten will. Also 2023 ist meiner Rechnung nach in 7 Wochen.
Ja, es ist unglaublich. Und vor allem ist die Frage, wenn man die jetzt nicht mehr einbauen darf, was passiert denn mit den gebauten Anlagen, die bereits existieren, die in Kartons in irgendwelchen Lagern stehen und eingebaut werden könnten? Werden die jetzt weggeschmissen? Hat einer mal da durchkalkuliert, wie hoch eigentlich der Aufwand und der Rohstoffverbrauch war und auch die Schadstoffemissionen, die man ja so nennt, um diese Dinge überhaupt zu bauen, um sie dann jetzt nicht zu installieren? Und genau das zeigt die Kurzsichtigkeit und auch die Dummheit der Argumentation. Wenn ich mir heute ein Auto kaufe, einen Verbrennungsmotor mit ganz wenig Spritverbrauch, nagelneu, und ich setze dagegen einen, was weiß ich, General Motors aus den Jahren 1957 mit 5,7 Liter V8 Maschine und ich würde die nächsten 25 Jahre fahren, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der General Motors eine günstigere Umweltbilanz hat als der Neuwagen, der gerade gekauft wird, weil der Neuwagen nicht mitkalkuliert wird, wie viel Schadstoffemissionen und wie viel Rohstoffe wurden verbraucht für den Bau, während der alte Wagen, der zugegebenermaßen wirklich nicht effizient ist, aber bereits schon auf dem Markt ist und aufgefahren werden könnte. Diese ganzen Berechnungen der Nachhaltigkeit finden einfach nicht statt.
Ja, danke schön. Also vielleicht mal ganz konkret. Ab nächstem Jahr sind fossile Heizungen in Neubauten verboten. Kaputte Öl- und Kohleheizungen müssen durch klimafreundliche Heizungen ersetzt werden. Also die dürfen nicht mehr repariert werden. Ab 2025 müssen alte Kohle- und Ölheizungen ausgetauscht werden. Das heißt, ob sie kaputt sind oder nicht. Das ist ein bisschen wie so eine Abwrackprämie, ne?
Genau, das hatten wir damals auch gehabt. Das fiel mir auch ein, die Abwrackprämie. Das nannte sich dann eben halt noch Wachstumsbeschleunigungsgesetz, was dahinter steht. Dieses Wort Ungetüm. Nochmal. Wachstumsbeschleunigungsgesetz. Ich weiß gar nicht, was man rauchen muss, um einen solchen Begriff überhaupt zu konstruieren. Und ich weiß vor allem gar nicht, wo man dieses Zeug bekommt, was man da rauchen muss. Aber genau das ist die Problematik, mit der wir hier gerade konfrontiert sind. Da werden nämlich zum Beispiel Abwrackprämien bezahlt, wo intakte, neue, quasi gute, nicht neue, gebrauchte, aber fahrtüchtige Autos mit kleinen Maschinen, so ein kleiner Renault Twingo, der, was weiß ich, 20, 25 Jahre alt ist und so weiter, der aber noch seine Dienste leistet und von mir aus nur 5 Liter Sprit verbraucht hat, der wurde dann geschreddert, damit ein neuer gekauft und gebaut wurde. Das ist ja die Absurdität, mit der wir hier zu tun haben. Also ab 2025 müssen alte Kohle- und Ölheizungen ausgetauscht werden. Beginnend übrigens mit den Ölheizungen, die vor 1980 gebaut wurden. Und das hat sich die Regierung jetzt als Ziel gesetzt, dass bis 2035 keine privaten Öl- und Kohleheizungen mehr betrieben werden dürfen. Und bis 2040 müssen alle Gasheizungen ersetzt werden. Das ist eben halt wirklich so ein bisschen die Situation vom grünen Tisch runterdiskutiert im wahrsten Sinne des Wortes, ohne Sinn und Verstand.
Ja, dieses neue erneuerbare Wärmegesetz erfordert jetzt in Österreich noch eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Das heißt, die österreichische Regierung muss sich jetzt noch mit den Sozialdemokraten, mit der SPÖ zusammensetzen oder auseinandersetzen. Und das Ganze ist eine Meldung von Euraktiv, Andreas. Und die nächste Meldung, die wir jetzt hier haben, von Express.at, die ist auch spannend, denn da geht es um die Elektroautos. Und die EU hat ja ein ganz optimistisches Ziel ausgerufen, nämlich für das Jahr 2035 das Aus von Verbrennungsmotoren durchzusetzen. Und in Brüssel hat man das gefeiert als Riesenbeschluss, sprach von einer historischen Entscheidung. Die Autoindustrie natürlich hält das Vorhaben für schlicht fahrlässig. Das ist eine Äußerung aus der Industrie. Und die EU scheint sich aber der Sache auch nicht ganz sicher zu sein, denn sie hat in den Beschluss eine Klausel eingebaut, nach der im Jahr 2026, also in 3 Jahren, eine Überprüfung stattfinden müsse. Aber es kann sein, dass es so lange gar nicht mehr dauert, denn jetzt hat sich doch noch der französische EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton gemeldet. Und zwar hat er wohl schwere Bedenken und sagt, das Verbot wird eine gigantische Störung in eine der Kernindustrien der EU bringen. Und er glaubt, dass sich die EU die Auswirkungen auf die vor- und nachgelagerten Unternehmen, die von diesem Umstieg betroffen wären, überhaupt nicht leisten kann. Denn seiner Meinung nach werden dabei etwa 600.000 Arbeitsplätze vernichtet.
Ja, das ist ja eigentlich auch bekannt. Mit ein bisschen Sachverstand hätte man das auch im Vorfeld klären können. Um all die nötigen Elektroautos zu produzieren, die herkömmliche Fahrzeuge dann ersetzen sollen, brauchen wir bis 2030 etwa 15-mal mehr Lithium, 4-mal mehr Kobalt, oder Kobold würde unsere Außenministerin sagen, 4-mal mehr Graphit und 3-mal mehr Nickel. Das sagte Breton in einem Interview mit Politico. Und wir werden also einen enormen Rohstoffverbrauch haben und das müssen wir alles überprüfen. Und vor allem muss die Erde das Ganze natürlich wirklich auch verstehen, vom massiven Strombedarf noch mal ganz zu schweigen. Denn wo soll der denn herkommen? Das weiß nämlich keiner so genau. Fakt ist, dass in der EU dann rund ein Viertel mehr Strom erzeugt werden muss. Allerdings nicht mit Kohle und nicht mit Gas. Das ist absolut nicht durchdacht. Man braucht nämlich Gas. Und wenn man dann noch zugrunde legt, dass die E-Autos nun alles andere als wirklich umweltschonend sind, na, dann wird es ganz deutlich.
Ja, wir haben heute einen Beitrag drin, dass in dem historischen Ort Bischofswerda ein E-Auto an der Tankstelle direkt explodiert ist. Und das sind ja Dinge, die immer öfter passieren, wo auch die Feuerwehren vor großen Herausforderungen stehen. Denn den Brand eines E-Autos, eines Hybridautos auch zu löschen, ist wohl nicht so ganz einfach.
Ja, das ist ganz deutlich, weil man kann sie nicht einfach löschen mit Wasser, sondern man muss sie eintauchen in ein Tauchbecken, damit sie runtergekühlt werden. Also das ist ja das Hauptproblem, wenn beispielsweise auf der Autobahn irgendwo in einem Stau so etwas passiert. Da kann natürlich eine Kettenreaktion ausgelöst werden, die man nicht mehr in Gang bekommt. Und wenn man dann noch sieht, dass da noch mehr Elektroautos auf der Straße stehen, deren Batterien dann langsam zur Neige gehen, weil sie im Winter zum Beispiel noch eine Heizung anhaben, dann kann man die nicht einmal mit ein bisschen Benzin nachkippen, dass die weiterfahren können, sondern die müssen dann transportiert werden mit Lkw. Wie wollen wir dann irgendwann mal einen 80 Kilometer langen Stau von Elektrofahrzeugen dann befreien? Wie viele Monate soll denn das dauern?
Ja, und der freie Journalist Peter Heisenko, wir haben den hier schon öfter mal zitiert, der hat jetzt auf seiner Webseite Anderwelt Online etwas veröffentlicht, was natürlich den Grünen überhaupt nicht gefallen wird, denn er ist schonungslos in der Widerlegung E-Autos wären umweltfreundlich. Du hast dir das genauer angesehen. Worum geht es genau bei der Analyse?
Naja, es geht eigentlich ganz einfach darum, die Ökobilanz von E-Autos. Die wird einfach nur schön gerechnet, und zwar mit der Annahme, sie würden mit Ökostrom betrieben. Und das ist ein Irrtum, das ist nämlich Unsinn. Denn auch in deren Akkus, dieser E-Autos, fließt der ganz normale Strommix. Ohne E-Autos könnten einige, zuhören, Braunkohlekraftwerke abgeschaltet werden und wir bräuchten weniger Gas zur Stromherstellung. Das ist den meisten nicht klar.
Ja, was heißt denn das konkret? Also die Aussage, dass E-Autos durch Braunkohlekraftwerke mit Energie versorgt werden, das ist eine ziemliche Provokation. Wobei du ja im letzten Podcast erläutert hast, wie umweltschädlich zum Beispiel auch die Photovoltaikanlagen sind. Das hätte man sich ja vorher auch nicht so vorstellen können.
Ja, die Lösung wird man immer dann finden, wenn man die Zusammenhänge einfach komplexer wirklich analysiert. Mit nur einer Ausschnittsbetrachtung, das findet statt, dann kann man zwar ideologische Bilder stimulieren oder zusammenbasteln, aber diese können von der Wahrheit weit weg sein, so wie bei den E-Autos. Gehen wir doch einfach mal ran. Es geht um Folgendes. Der Strom, der aus dem Netz kommt und verbraucht wird. Derjenige, der das nimmt, der kann sich nicht aussuchen, aus welchen Quellen diese Energie gewonnen wird. Jeder Verbraucher erhält also seinen Strom anteilmäßig aus allen verfügbaren Quellen, und da ist die Aufteilung folgendermaßen. Die Windkraft beträgt 23%, die Braunkohle 20,2%, die Kernenergie 13,3%. Erdgas machen 10,5 aus. Ich will das einmal kurz durchgehen. Ich habe es mir aufgeschrieben. Photovoltaik 9,9. Steinkohle 9,5%. Biomasse 8,8%. Und dann kommt zum Schluss noch die Wasserkraft mit 4%. Das waren jetzt viele Zahlen, aber es ist ganz wichtig, das einmal sich mal vor Augen zu führen, notfalls kurz zurückspulen.
Wie viele E-Autos sind denn jetzt schon auf Deutschlands Straßen so zugelassen?
Zurzeit sind es um die 600.000, aber es soll ganz schnell mehr als auf über 1 Million erhöht werden. Und Heisenko rechnet hier also ganz moderat mit 1 Million Fahrzeuge, die ja in Kürze angestrebt werden. Wohlgemerkt auf deutschen Straßen. In seiner wirklich absolut sauberen Kalkulation, die ich mir angesehen habe, wird als erstes nachgewiesen, dass durch die E-Autos die Gaskraftwerke öfter laufen müssen, und genau dieser Strom bestimmt erst einmal den Spitzenpreis für diese Energie. Hätten wir also keine E-Autos auf unseren Straßen, dann wäre die Stromrechnung für alle erheblich niedriger. Auch wäre übrigens die Steuerlast für alle niedriger, denn alle Steuerzahler müssen auch die Subventionen für die E-Autos bezahlen. Und bei dieser Energiebetrachtung hat Heisenko mal den Aufwand für die Ladeinfrastruktur noch nicht einmal mit eingerechnet. Also jeder dieser Ladesäulen kostet ja auch viel Geld, und das geht auch in den Strompreis ein. Also jeder Stromkunde, und jeder ist einer, der bezahlt also auch mit seiner Stromrechnung für die Ladeinfrastruktur für die E-Autos, ganz gleich, ob er so ein Ding fährt oder nicht.
Ja, und kommen wir aber mal wieder zurück jetzt zu dem Zusammenhang der E-Autos und den Kohlekraftwerken, die man für die Stromversorgung laufen lassen muss. Das musst du mal ein bisschen näher erklären.
Also man muss festhalten, dass der Strommix allein zu 20,2% wohlgemerkt aus Braunkohlekraftwerke kommt. Und natürlich das Gas aus Russland, was ja nach wie vor trotz aller Sanktionen fließt. Das passt zwar keinem, aber so ist es halt. Also, Braunkohle ist ökologisch gesehen alles andere als nachhaltig. Gasstrom ist ökonomisch eine Katastrophe, weil die westliche Politik die Preise explodieren ließ. Denn durch die Sanktionspolitik sind ja die Preise erst so nach oben geschossen. Und das ist auch der Grund, warum die stromintensiven Sparten wie die Aluminiumindustrie schließen. Oder die BASF, wie wir neulich in der Sondersendung gemacht haben, ihre Hauptbetriebsstätten so langsam aber sicher nach China verlegen wollen. Also, Gaskraftwerke werden nur zugeschaltet, wenn alles andere nicht ausreicht. Wenn also Windstille herrscht oder die Sonne von Wolken verdeckt ist. Nun wird gern angeführt, dass der Anteil an Gasstrom nur 10,5% ausmacht. Aber, und jetzt wird es wichtig, genau zuhören, das ist nur ein statistischer Durchschnittswert. Nachts, nämlich nachts im Dunkeln, bei Windstille, ist das erheblich mehr. Und gerade nachts, dann saugen besonders die vielen E-Autos den Strom aus dem Netz. Das findet ja nachts statt. Nachts werden die Dinger angehängt. Also zu Hause an der eigenen Ladestation, meist in der Garage. Aber genau dann wäre eine Entlastung der Netze wichtig, um den Gasverbrauch so niedrig wie möglich zu halten. Und das wissen auch alle Experten. Die Älteren erinnern sich übrigens noch, dass es früher den sogenannten Nachtspeicherofen gab, den Nachtstrom. Der Begriff elektrisch betriebener Nachtspeicheröfen ist vielleicht den einen oder anderen noch im Gedächtnis.
Ja, vor allem mir, weil wir hatten nämlich so ein Ding. Das war ein Riesenkasten, der stand irgendwo im Weg. Riesengroß, ich glaube so groß wie 5 Koffer nebeneinander stand er da. Das war der Nachtspeicherofen. Ich kann mich auch an diese Diskussionen noch erinnern zu Hause. Da hieß es, den müssen wir anschaffen, weil man nachts viel günstiger Strom beziehen kann. Das gibt es aber jetzt schon lange nicht mehr. Warum eigentlich?
Ja, natürlich nicht, weil wir heute einen ganz anderen Strommix haben und nachts die Sonne eben nicht scheint und somit diese Energie nachts ja durch Gas übernommen werden muss. Das heißt also, dass durch die sogenannte nachhaltige Energiepolitik der fossile Anteil der Stromerzeugung nachts extrem nach oben schnellt. Sorry, genau dann, wenn die E-Autos an der Steckdose hängen. Ja, also man muss das erst einmal verstehen. So kann man sagen, nachts bei Windstille gibt es keinen Ökostrom für E-Autos. Sie fahren also grundsätzlich mit Braunkohle und Atomstrom plus natürlich der zugeschalteten Gaskraft. Weil Braunkohle und Atomstrom den hohen Nachtbedarf bei den E-Autos gar nicht decken können.
Also ehrlich gesagt, es ist ja wirklich Irrsinn, wenn man das im Einzelnen durchdenkt. Auf der einen Seite werden die Bürger auf sogenannte nachhaltige Energien eingeschworen, zum Stromsparen aufgerufen, also was da nicht alles zugehört. Man verzichtet auf das Haareföhnen, die Nachtbeleuchtung in den Straßen wird abgestellt, die ganz gewiss natürlich der Sicherheit dienen würde. Und auf der anderen Seite sind die steuerlich geförderten E-Autos genau die Stromabnehmer, die vor allem die alten Energieformen, eben wie Braunkohle oder Atomstrom oder Gasstrom, forcieren.
Genau so ist es. Also vergleicht man nochmals den Tag- und Nachtanteil am Strommix, dann führt der Anteil der E-Autos zu einem regelrechten Umweltdesaster. Wenn wir die Maßstäbe der Energieideologie in Deutschland mal zugrunde legen. Also zusammengefasst kann man da Folgendes sagen. Die E-Autos sind ganz klar für die hohen Strompreise mitverantwortlich, die zur Deindustrialisierung in Deutschland führen. Weil die Konzerne zum Beispiel nach China abwandern, wo man haufenweise Kohlekraftwerke baut, die den ehemals deutschen Unternehmen jetzt kostengünstig den Strom liefern können. Außerdem tragen die E-Autos durch das nächtliche Aufladen, und das ist der Normalfall, zu einer immer mehr steigenden fossilen Stromerzeugung auch in Deutschland bei. Also das Gegenteil von dem verursachen, was sie angeblich tun sollen. Also mich würde nicht wundern, wenn auch unter den denkenden alternativen Menschen, die wir hier ansprechen, irgendwann eine effektive Demonstrationskultur entsteht. Eine gewaltfreie Idee wäre zum Beispiel, dass Drucken von Aufklebern mit dem Text "Ich fahre mit Braunkohle" oder ein Aufkleber mit "Ich fahre mit Russengas", die man dann auf die E-Autos kleben würde. Damit könnte man die reichen Obergrünen vielleicht mal vom Ross der angeblichen Umweltmoral runterholen.
Nein, nicht vom Ross, sondern vom Lastenfahrrad. Da sitzen die ja drauf. Die fahren ja bestimmt auch nach Ägypten mit dem Fahrrad. Ja, wir werden sehen, Andreas, wie weit dieser Aufwachprozess sich entwickelt. Allein die Tatsache, dass E-Autos das Image einer Umweltschonung haben und damit auch steuerlich gefördert werden, ist ja, wenn du wirklich nachdenkst, ein Schlag ins Gesicht.
Ja, also so oder so, jedes E-Auto fährt immer mit einem hohen Anteil an Braunkohlestrom und in Mangelzeiten eben mit Gas aus Russland. Das sollte sich jeder hinter die Ohren einfach mal schreiben. Würde man die E-Autos einer ehrlichen Ökobilanz unterziehen, dann wäre der Hype vermutlich schnell vorbei und man würde sich schämen, so eine Kiste in der Stadt zu parken, so wie es heute bei den SUVs gang und gäbe ist. Und dabei haben wir bei dieser Betrachtung heute nicht einmal die ausgebeuteten Bauern in Südamerika mit berücksichtigt. Dieser Raubbau für das Lithium dazu addiert, also dazu addiert, würde eventuell dazu führen, dass ein Ferrari Zwölfzylinder im Vergleich zum Tesla irgendwann mal ein Umweltsiegel bekommen würde.
Ja, man kann sich das alles gar nicht so richtig vorstellen, wie unsere gesamte Denkfabrik und unser ganzes Leben eigentlich auf den Kopf gestellt wird. Und das ist wirklich wichtig, dass wir trotzdem in unserer Kraft und in der Stabilität bleiben und uns bemühen, diesen Irrsinn zu erkennen, aber bitte, wenn es geht, mit einem Weitwinkel, um eben auch einfach darauf zu warten, dass die Dinge sich anders entwickeln müssen, weil es wird ja hier völlig übertrieben. Es wird übertrieben, man setzt an Geschwindigkeit zu, man will jetzt ganz schnell alles unter einen Deckel geben, weil ja in 8 Jahren die Welt untergehen soll, wie viele Klimaaktivisten es sagen. Und ich meine aber übrigens nicht nur, dass wir abwarten sollen, sondern dass wir die Dinge beobachten und unseren inneren, eigenen, geistigen Widerstand dagegen setzen sollen. Ich meine nicht hier Proteste und Gewaltaufrufe um Himmels Willen, dafür sind wir nicht bekannt, sondern dass wir unseren Geist selber bemühen, einschalten, alles prüfen, was uns vorgelegt wird, um dann auch unsere eigenen Erkenntnisse ernst zu nehmen und auf diesen in Verbindung mit den Gesetzen dieser Schöpfung aufbauen. Unser Handeln, unser Tun und unser Denken. Ja, Andreas, und wir reden ja jetzt über ganz viele Sanktionen. Wir kommen da auch gleich noch drauf. Also es werden wieder neue verhängt und es werden wieder viele Milliarden in die Ukraine überwiesen werden von Seiten der EU, wenn das gut geht, wenn Herr Orban sich doch noch überstimmen lässt. Da gibt es nämlich auch Krach. Kommen wir gleich drauf. Jetzt ist es so, dass ja überall ganz klar gesagt wird, nein zu Russlandgas über die Pipelines. Aber russisches Flüssiggas kommt dennoch an in Europa. Und die russischen Erdgaslieferungen über die Pipelines sind tatsächlich drastisch zurückgegangen. Die EU-Einfuhren von Flüssiggas aus Russland haben sich aber erhöht. Und zwar in den ersten 9 Monaten 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 46%. Und das hat jetzt auch die Europäische Kommission mitteilen müssen. Wie passt das denn zusammen?
Naja, es ist ganz einfach. Wir haben gerade darüber gesprochen, wenn alleine die ganzen E-Autos, die ja mehr oder weniger die russische Gasindustrie unterstützen, also jeder, der ja ein E-Auto fährt, der unterstützt ja nochmal die russische Gasindustrie, weil er braucht ja nachts den Strom. Wir haben gerade gehört, dass Gas zugeschaltet werden muss über Nacht, weil nämlich die alternativen Stromformen nicht funktionieren. Und damit wird das klar. Also aus den Statistiken also geht hervor, die EU-Kommission der Wochenzeitung Politica zur Verfügung gestellt hat, dass die EU-Staaten im Zeitraum im Januar 16,5 Kubikmeter russisches LNG importiert haben. Im Vergleich in den ersten 9 Monaten 2021, da lagen die Importe bei 11,3 Milliarden Kubikmeter. Also eine massive Steigerung von 46%. Und das bedeutet natürlich auch, klar, wenn die Pipeline, die Nord Stream 1 und 2 jetzt ausgefallen sind, dann müssen sie natürlich über andere Wege natürlich reingebracht werden. Denn ohne dieses Gas kann es nicht funktionieren. Sanktionen, Rumgeeiere oder auch nicht. Ungarn macht da eine relativ klare Linie als EU-Staat wohlgemerkt auch. Denn die bekommen ihr Gas über Pipelines ganz normal, über die Türkei im Schwarzen Meer und dann rüber Richtung Serbien und von Serbien aus über die Pipelines direkt Richtung Budapest. So einfach funktioniert das, wenn man eine ordentliche Politik macht.
Ja, laut einer Analyse der Energiemarktbeobachtungsgruppe Montel waren Frankreich, Holland, Spanien und Belgien in diesem Jahr die wichtigsten Importeure von russischem Flüssiggas, wobei ein Drittel der russischen LNG-Lieferungen nach Europa, nach Frankreich und fast ein Viertel nach Spanien gingen. Und das meiste russische LNG, also Flüssiggas, das in Europa ankommt, stammt von dem Energieunternehmen Novatek, das das Jamal-Flüssiggasterminal in Nordwestsibirien betreibt. Hier heißt es, einige europäische Länder haben langfristige Verträge über die Einfuhr von LNG abgeschlossen, die auch noch mehrere Jahre lang laufen. Nur zwei Länder in Europa, das Vereinigte Königreich, also England und Litauen, haben diese russischen LNG-Importe vollständig gestoppt, also damit Deutschland auch nicht.
Ja, und das zeigt natürlich hier mehreres, nämlich, dass die Europastaaten ganz klar sagen, wenn wir längerfristige Verträge haben, werden wir sie natürlich auch einfordern. Und was hier auch nochmal ganz klar widerlegt wird, weil es wird ja immer dargestellt, dass Russland das Gas und das Öl als Waffe einsetzt und keiner schreibt hier, dass es nicht geliefert wird. Also das heißt, der Russe scheint offenbar seine Verträge einzuhalten, so wie es in diesen langfristigen Verträgen vereinbart wurde. Das widerspricht natürlich auch diesen permanenten Aussagen, dass die Waffe Energie permanent eingesetzt wird.
Wichtig. Es gibt natürlich auch Kritik an diesen Vorgehensweisen. Eine Wissenschaftlerin für globale Forschung an der Columbia University, die Frau heißt Anne-Sophie Corbeau, sagt, es sei für alle sehr bequem, die Augen vor den russischen LNG-Strömen nach Europa zu verschließen. Aus wirtschaftlicher Sicht ist es für Europa sinnvoll, vorerst weiterhin Flüssiggas aus Russland zu importieren. Aber sie sagt auch, ein Anstieg der Importe von russischem Flüssiggas berge das Risiko, dass Russland Flüssiggas als geopolitische Waffe einsetzt, so wie es ja auch bei dem Pipeline-Gas getan wurde. Und ja, Andreas, das heißt, man nimmt das wahr, man nimmt das auch an den Forschungsstellen, auch an den amerikanischen Universitäten wahr. Aber ist es nicht, ich würde es fast als heuchlerisch bezeichnen, was eigentlich passiert? Denn hat Frau von der Leyen einmal, während sie vor einem Mikrofon stand und neue Sanktionen gegen Russland angekündigt hat, hat sie einmal zugegeben, wie viel Flüssiggas noch nach Europa kommt?
Nein, das ist natürlich Doppelmoral und das sind natürlich auch Fake-Nachrichten, die hier letztendlich laufen. Wenn sie sagt, dass Russland dieses als Waffe einsetzt und sich dann hinstellt und spricht dann eben halt von dieser mehr oder weniger drohenden Abhängigkeit gegenüber Russland. Jetzt stellen wir uns mal Folgendes einfach mal als Frage. Was geht es eigentlich die USA an, mit wem Europa Verträge abschließt und mit wem Europa vermeintliche Abhängigkeiten eingeht? Ich meine, USA zum Beispiel bekommt auch LNG-Gas aus Russland geliefert. Europa weiß ganz, und jeder weiß das, dass sie bekommen ihr Gas über Schiffe. Das kommt auch aus Russland, über Indien, wird als sogenannte lettische Mischung umdeklariert und wird dann im Prinzip über viel teurere Umwege wieder nach Europa gefahren. Was wir hier sehen, immer wenn aus USA solche Argumente kommen, dann geht es immer darum, dass das Ziel sein muss, dass möglichst die Rohstoffkosten in Europa, ganz speziell in Deutschland, explodieren und die Wettbewerbsfähigkeit Europas außer Kraft gesetzt werden soll. Das ist alles, was wir immer wieder erkennen können, wenn wir eins und eins zusammenzählen.
Und das können wir. Da kommen wir auf eine Summe von zwei. Die deutschen Wirtschaftsnachrichten, Andreas, die berichten ganz aktuell, dass Russland jetzt eine neue Route eröffnet für Ölexporte, nämlich die sogenannte Arktis-Seidenstraße. Und somit wird eine zweite Rohöllieferung über den Schiffsweg durch die Arktis in Richtung China eingerichtet. Diese Route im hohen Norden ist infolge der Sanktionen des Westens gegen Russland absolut attraktiv geworden, heißt es, und könnte dem Land bald ermöglichen, seine Abnehmer in Asien künftig schneller und billiger mit Rohöl und anderen Waren zu beliefern.
Ja, die sind natürlich aktiv auch in Russland. Die Route durch die Arktis, das ist also, die Arktis ist ja der nördliche Eispanzer am Nordpol. Und zwar die Route durch die Arktis nach China umfasst ungefähr eine 5310 Kilometer lange Fahrt über die Spitze Russlands und durch einige der wirklich härtesten Bedingungen für die Schifffahrt der Welt. Eisberge und eisige Bedingungen sind hier wirklich an der Tagesordnung. Nun muss man dazu wissen, dass sie mit speziellen Schiffen arbeiten. Das heißt, das sind also auch Eisbrecher. Das sind also Tanker, die das Eis brechen können. Und ich glaube, die Zukunft der neuen Route hängt entscheidend davon natürlich ab, wie sich das Wetter entwickeln wird. Das ist immer die Situation. Bislang wurde der größte Teil der russischen Öllieferung in der Arktis von kleinen Shuttle-Tankern in Murmansk auf Lagertankern gesammelt und dann auf größere Schiffe umgeladen, die hauptsächlich dann nach Europa lieferten. Das ist auch das, was in Indien gemacht wird. Und dieser Handel wird nun zum Erliegen kommen, da die Europäische Union die meisten Importe aus Russland auf dem Seeweg ja ab dem 5. Dezember untersagt hat. Aber so geht es eben halt jetzt weiter seinen Gang.
Ja, also russische Ölförderung in der Arktis ist für Europa nicht gedacht, aber für alle anderen da. Und diese Eisbrecher, die, ich glaube, das ist eine Flotte von, wie viele Schiffe sind das insgesamt?
Das sind 3 russische Großschiffe.
Ja, und die sind ja speziell, wie du schon gesagt hast, für den Transport von Rohöl gebaut worden. Und diese Reise, die normalerweise etwa 2 Wochen dauert, wie lange wird die dann insgesamt betragen?
Naja, das kann man jetzt nicht genau sagen. Das ist natürlich immer eine große Frage des Wetters natürlich und auch dieser Eisgeschichten. Aber ich denke mal, sie werden es auf jeden Fall schneller hinbekommen, als man es ursprünglich erwartet hat. Ich kann es nicht sagen.
Also hier heißt es in der einen Meldung, durch den Einsatz des Schiffes für den Transport von Rohöl nach China wird es bis zu 8 Wochen von seinen normalen Aufgaben entbunden, dieses Schiff. Also das muss ja hin und her fahren. Ja, mal sehen. Also China hat ja die Menge des aus Russland importierten Rohöls zuletzt erheblich erhöht. Und Russland ist für China jetzt der größte Öllieferant geworden. Ja, die Sanktionen des Westens, die machen Russland wirklich zu schaffen.
Ja, genau so ist es. Also infolge der Sanktionen muss dieses Jahr die gesamte Logistik auf See neu geplant werden. Die Lieferung von Russland nach Asien über den Suezkanal erfordern weitaus längere Fahrzeiten als bisher nach Europa, was die Nachfrage nach Schiffen in die Höhe getrieben hat. Und Viktor Katona, das ist der leitende Rohölanalyst bei Kepler, einem Ölanalyseunternehmen, der sagt, dass die nördliche Seeroute im Sommer, also die arktische, von entscheidender Bedeutung sein wird. Europa ist bereits abgeschottet, sagt er. Also wir sprechen wirklich alle darüber. Ich weiß nicht, ob Sie dabei lächeln, wenn Sie das sagen. Ich hoffe nicht. Wenn Sie, also die Europäer, nicht kaufen, warum sollten Sie, also die russischen Schiffe, das ganze Universum umrunden, wenn Sie die Nordseeroute nutzen können, um in 20 Tagen nach China zu gelangen? Und die haben was. 20 Tage wird es dauern.
Ah, okay. Haben wir damit rausgearbeitet. Ja, das sind alles Vorgänge. Viel wird darüber nicht in der Öffentlichkeit gesprochen und berichtet. Und ich möchte auch noch mal auf die Versorgungssicherheit am Gasmarkt kommen. Die wird ja aus dem Umweltministerium, aus dem Klimaministerium, aus dem Wirtschaftsministerium jetzt schon im Brustton der Überzeugung verkündet. Und die Welt hat darüber berichtet, dass eben doch trotz voller Speicher ein Zusammenbruch des Gasmarktes im Winter überhaupt nicht auszuschließen ist. Und zwar gibt es eine Studie, die liegt der Welt vor. Und da sind 2 Top-Ökonomen zur Sprache gekommen. Und die sagen, das Risiko steigt sogar noch, weil die Bundesnetzagentur in einem entscheidenden Punkt offenbar ganz kritisch und nicht ganz zuverlässig kalkuliert.
Naja, der Gasmarkt kann aus verschiedenen Gründen natürlich kollabieren. Das hängt damit zusammen, wenn zum Beispiel viele Kunden zahlungsunfähig sind und dann beispielsweise die Lieferer, also diejenigen, die diese großen Gasspeicher betreiben, dass die gar nicht nachbestellen können, weil sie einfach nicht genügend Geld haben im Moment. Und das führt zu verschiedenen Dingen. Und es gibt einige, das ist eigentlich ein theoretischer Bereich, den man aus der Wirtschaftswissenschaft Wissenschaft kennt und noch nie in dieser Form gelebt hat. Das heißt, die Nachfrage müsste groß sein, dann müsste also auch der Preis hoch sein oder die Nachfrage geht eben halt zurück, wenn der Preis zu hoch wird. Und das ist eben halt eine Situation, dass hier im Augenblick mehr oder weniger alle in einer Sondersituation sind und keiner wirklich richtig marktgerecht nach Schulbuch mehr oder weniger agiert.
Ja, man versucht ja aus Berlin heraus, die Menschen in Sicherheit zu wiegen. Und hier heißt es eben auch, also das Wetter bleibt im Moment noch warm, Gasspeicher sind voll, heißt es, und die Bundesregierung übernimmt im Dezember die Heizkosten. Ein lang vermisstes Gefühl der Sicherheit kehrt zurück nach Deutschland. Aber diese Sicherheit ist relativ, warnen die Wissenschaftler. Das Risiko eines kollabierenden Gasmarktes bestehe nach wie vor. Und es heißt, die Situation ist sehr ernst. Diese Kurzstudie trägt den Titel »Was tun, wenn der Markt kollabiert?« Und die Welt konnte in das Papier hineinschauen und vorab Einblick nehmen. Erstellt haben dieses Papier die Ökonomen Axel Ockenfels von der Uni Köln und Achim Wambach, er ist Präsident des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung.
Ja, und das ist genau die Situation. Das heißt, wir haben das Problem, dass wir hier reden von einem milden Winter. Aber wenn eine Kaltfront jetzt kommt und dann die Gasnachfrage plötzlich steigt, dann erreichen diese Preissignale die Haushalte erst mit deutlicher Verzögerung. Das ist wirklich wichtig zu erkennen, weil ja die Kosten für die Gasspeicher, die dann ja geleert werden, natürlich zu anderen Kalkulationen gelaufen sind. Also wir werden hier sehen, dass wir hier im Moment eine Lage haben, die Nachfrage von Angebot und immer höheren Preisen, die lassen sich kaum noch beeindrucken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir einen Markt haben, der keinen Preis mehr ermitteln kann, der Angebot und Nachfrage zum Ausgleich bringt, dann bedeutet das, dass der Markt versagt bei dieser zentralen Aufgabe. Und das führt natürlich dann zu einer Situation, mit der kaum noch jemand klarkommt. Solche Situationen sind etwa bei Strommärkten durchaus bekannt. Also die Folgen sind kontrollierte oder unkontrollierte Blackouts, die ganze Regionen von der Stromversorgung abtrennen, mit desaströsen Folgen, wie man sie zuletzt ja auch in Texas beobachten konnte. Also deshalb ist der Grund, warum wir immer wieder sagen, sorgt dafür, dass ihr genügend Individualstrom für Überbrückungsphasen habt, wenn der Strom nur noch stundenweise kommt, vielleicht sogar nur noch stundenweise pro Woche. Also das kann natürlich schon große Dimensionen letztendlich auch erreichen.
Ja, ich habe gerade wieder ein Foto gesehen, das hat mir ein Familienmitglied aus Deutschland geschickt, wo auch so ein Ecoflow angekommen ist. Und diejenigen hatten große Sorge, dass das ja irgendwie so riesig im Weg steht. Aber es ist nicht größer als so ein Tower eines PCs, eines Computers, den man irgendwo auch unter den Tisch schieben kann. Und das Gute ist, wie du sagst, also wenn gerade stundenweise nur Strom ist, kann man in dieser Zeit natürlich immer wieder laden und kommt so über die Zeit einfach, indem man sich genau natürlich auch einen Plan macht. Die Frage ist, werden diese Stromabschaltungen vorher angekündigt? Das ist ja überhaupt noch nicht verlautbart aus der Bundesnetzagentur.
Na gut, das hängt davon ab, ob es ein Brownout ist oder ein Blackout ist, der eben halt überraschend kommt. Das kann man natürlich nicht ankündigen, es sei denn, man merkt, wir kommen jetzt in eine heiße Phase, wo wir diese 50-Hertz-Frequenz in den Leitungen nicht mehr halten können und müssen agieren, sodass dann noch die Chance besteht, dass vorher eine kurze Ankündigung stattfindet. Ich kenne Leute, die haben sich mehrere von Ecoflows gekauft und haben gesagt, das ist für mich eine ideale Währung. Gut, da braucht man natürlich wirklich Vermögen für. Aber unterm Strich gesehen ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Nachfrage genau dann extrem steigen wird, nach solchen Stromerzeugern oder auch Akkumulatoren, die den Strom lange halten können und dann mit dieser Solarpanel-Geschichte nicht zu verwechseln mit den Solaranlagen, von denen wir hier sprechen, wo wir wissen, dass wenn beispielsweise ein Blackout ist, dass viele Solaranlagen auf den Dächern eines Hauses nicht mehr funktionieren. Das haben viele noch nicht so richtig verstanden, weil es eben halt eine Frage der Insellösung ist, die dann wirklich konkret programmiert wurde. Das ist ein bisschen komplizierter zu erklären, aber hier handelt es sich um ein Segel, welches man quasi aufklappt und das ist komplett autark als Insel zu sehen und lässt das Ecoflow ständig wieder aufladen.
Ja, und ich komme noch mal zu dieser Studie hier zurück. Die Autoren Die sagen, die Bundesnetzagentur hält sich mit Informationen über ihr Vorgehen im Fall einer Gasmangellage auffallend zurück. Man weiß nur eins, wird die dritte und letzte Notfallstufe des nationalen Notfallplans ausgerufen, dann wird die Behörde zum Bundeslastverteiler, die das knappe Gas je nach Bedürftigkeit zuteilt. Da hat ja Klaus Müller, der Chef der Bundesnetzagentur, neulich gesagt, dann sind wir der Staat. Also dann ist er praktisch König von Deutschland und entscheidet, wer wann wie viel Strom noch bekommen darf. Und die Frage ist diese Intransparenz vielleicht auch wohl Kalkül? Eventuell will ja die Bundesnetzagentur auch verhindern, dass ihr die Politiker ins Haus kommen oder die Lobbyisten und eben einfach eigene Vorteile dadurch auch erringen wollen. Und es ist schwierig jetzt zu wissen, wie dann entschieden wird.
Ich glaube, es geht auch darum, Unsicherheiten zu verbreiten, weil man erkennt immer wieder die Agenda, Planungssicherheit zu vermeiden und den Wirtschaftsstandort bewusst zu schädigen. Es ist für mich keine andere Interpretation mehr möglich, muss man ganz klar sagen. Wenn ich sehe, dass alles, was gemacht wird, der Planungsunsicherheit bei kleinen und großen Unternehmen dient, dann spricht es dafür, dass hier irgendwo eine, ich sag mal, ökonomische Kriegsstrategie hier gerade läuft gegen ein Land, ob die beteiligten Akteure das wissen oder nicht, das ist mir dahingesagt. Aber so ein Mann wie Klaus Müller, der dann beispielsweise über die Macht eines Kanzlers oder sogar noch darüber verfügt, weil er entscheiden kann, wer wird abgeschaltet und wer nicht, das macht offenbar auch mit den Menschen etwas. Und ich frage mich, was geht psychologisch in diesen Menschen vor? Denn ich habe gehört, der Herr Müller soll, ich war ganz überrascht darüber, irgendwann mal Volkswirtschaft studiert haben. Und ich weiß nicht, wo er da wirklich aufgepasst hat. Denn das ist alles aber nicht im Interesse des Volkes.
Aber er sitzt auch ganz eng zusammen. Er ist ja auch, glaube ich, ein Grüner. Und er sitzt ganz eng mit Herrn Habeck zusammen und mit Patrick Greichen. Das ist ja sozusagen ein fast exzessiver Grüner, der eben versucht, diese Grünenergieform, den Green Deal, den auch Ursula von der Leyen in der EU immer wieder beschwört, durchzusetzen für Deutschland. Und man kann es nur sagen, Deutschland ist wirklich ganz vorne mit diesen Plänen. Ja, und wir wollen noch kurz sprechen darüber. Man ist ja in der EU und auch in Deutschland ganz vorne weg, wenn es ums Geld ausgeben geht. Wir haben ja heute am Anfang der Sendung schon darüber gesprochen. Und in Brüssel hat jetzt Frau von der Leyen ein weiteres Paket, ein Hilfspaket geschnürt für 18 Milliarden Euro. Und dieses Paket soll in monatlichen Tranchen gezahlt werden von jeweils 1,5 Milliarden Euro. Und das soll eben jetzt auch ganz schnell auf den Weg gebracht werden mit diesen, wie es heißt, vorteilhaften Krediten, das schreibt die Bild-Zeitung, solle ein erheblicher Beitrag zum Finanzbedarf Kiews für 2023 geleistet werden. Die Mittel würden die Ukraine unter anderem unterstützen für den Weg in Richtung einer EU-Mitgliedschaft, weitere Reformen umzusetzen. Und Herr Selenskyj erklärte über Twitter lediglich, er habe mit Frau von der Leyen über finanzielle Unterstützung für das laufende und das kommende Jahr gesprochen. Meinst du, dass 18 Milliarden für 2023 ausreichen?
Nein, die reichen mit Sicherheit nicht. Da müssen wir nochmal aufstocken. Was ich hier so beeindruckend finde, ist, wie hier Schulden gemacht werden. Nochmal, alle Gelder, die da gerade ausgegeben werden, sind Schulden, die der deutsche Bürger gerade macht. Und der deutsche Bürger, der muss es in Form von Steuern eben finanzieren. Wenn jetzt die Zinsen noch nach oben gehen, dann muss er das sogar sehr teuer finanzieren. Also die Pro-Kopf-Verschuldung in Deutschland wird durch solche Aktionen erhöht. Nun baut man aber eventuell darauf, dass irgendwann auch mal das Finanzsystem kollabiert. Und darauf kann man auch bauen, denn der Euro steht natürlich seinem Untergang geweiht ganz klar an einer Klippe, ganz eindeutig. Wenn man jetzt in einer solchen Situation ist, dann kann man zwei Dinge machen. Die Italiener machen das ganz einfach. Die Italiener nehmen Schulden auf, dass der Arzt kommt, nehmen die Gelder und investieren in Infrastruktur, also nicht in Staatsstrukturen, sondern in die eigene Infrastruktur. Wenn ich zum Beispiel Brücken baue, Schienennetze neu aktualisiere, all diese Dinge mache, die jetzt dem Staat und dem Volk dienen. Und dann kommt es zu einem Zusammenbruch der Währung. Dann bedeutet das, dass die Brücken dadurch nicht wegfliegen oder zusammenbrechen, sondern lediglich das Geldsystem weg ist. Wenn ich aber beispielsweise Riesengelder nehme und investiere sie immer nur in andere Länder, weil sie vermeintlich in Not sind, wobei das eigene Land Deutschland gerade in einer Notsituation sich ebenfalls befindet, die man kalkulieren kann, die man berechnen kann und man weiß ganz genau, was auf sie zukommt. Aber das eigene Volk ist eben nicht interessiert. Interessant, denken wir an das Ahrtal oder eben halt andere Dinge, wo man die Menschen einfach runterfallen lässt und in der vermeintlichen Vorzeigevolkswirtschaft Deutschland, der fünftgrößten der Welt sogenannten, hieß es mal, wo die Leute letztendlich, die einen Job haben, noch zur Tafel müssen und müssen sich dann ihre Nahrungsmittel holen. Ich finde das alles so wirklich bezeichnend, auch ganz klar und deutlich. Und ich frage mich immer noch, wie lange wird diese Schweigespirale halten, bevor sie bricht?
Ja, Reitschuster hat heute etwas ganz Spannendes veröffentlicht. Und zwar ist die Frage gestellt worden, wer finanziert eigentlich die Europäische Union und wer profitiert am meisten? Und das Institut der Deutschen Wirtschaft Köln ist dieser Frage nachgegangen in seiner vor wenigen Tagen erschienenen Studie und hat die Finanzflüsse zwischen den EU-Mitgliedstaaten und dem EU-Haushalt unter die Lupe genommen. Und das Ergebnis wird dich natürlich total überraschen, Andreas. Die Bundesrepublik Deutschland überweist mit deutlich großem Abstand den allergrößten Betrag in die EU-Haushaltskasse. Und wenn man sich fragt, wie viel ist das, dann wird das hier auch aufgeführt. Und zwar steht Deutschland mit einem Betrag von 21,4 Milliarden Euro auf der Pole Position der größten Nettozahler im Jahr 2021. Und damit spendierte Berlin dem EU-Haushalt 5,9 Milliarden Euro aus Steuergeldern, mehr als 2020. Und nach Deutschland folgen Frankreich mit 10,9 und die Niederlande mit knapp 4,1 Milliarden.
Ja, und wenn wir die 21 Milliarden hören, dann sind das nicht die Einzahlungen, sondern die Nettoeinzahlungen. Das bedeutet, es gibt ja auch Rückflüsse, die dann laufen. Aber ob diese Rückflüsse jetzt den Deutschen als Bürger zur Verfügung stehen oder Konzernen beispielsweise, deren Aktionäre wiederum in USA oder sonst wo sitzen, wo dann die vermeintlichen EU-Rückflüsse im Prinzip gegengerechnet werden, dann ist dieses Manko, dieses Minus von 21 Milliarden mit Sicherheit weitaus zu gering berechnet. Wenn wir dann auch noch berechnen, im Prinzip, wie viele Eigenzahlungen Deutschland noch dazu macht, auch wiederum in Verbund mit der EU, wo es heißt, Deutschland und die EU unterstützt beispielsweise irgendein Land, dann bedeutet das ja in der EU bereits Deutschland schon massig mit drin enthalten ist. Also hier immer so eine Doppelzahlerrolle letztendlich mit zustande kommt. Das ist das, was ich wirklich interessant finde. Und ich erinnere mich da an Margaret Thatcher, die war mal die Premierministerin von England in London. Und die hat immer gesagt, I want my money back. Das war, als sie noch in der EU war, wo sie sagte dann nach dem Motto, das Geld, was wir in die EU einzahlen, das wollen wir auch wieder rausholen. Und dafür hat sie immer gesorgt, dass sie nie eine Nettoeinzahlung hatten, sondern eine Nettoausschüttung hatten. Die haben wir nämlich auch auf der anderen Seite. Nur Deutschland legt größten Wert darauf, möglichst nichts zurückzubekommen und möglichst alles rauszutun. Und das Ganze auch, wenn das Volk mittlerweile leidet und bedroht ist von der Verelendung.
Dafür sperrt sich aber Ungarns Premier Viktor Orban und der sagt Frau von der Leyen, no, ich mache da nicht mit bei diesen 18 Milliarden, die jetzt wieder in die Ukraine gehen sollen. Und er ist wohl da ganz stringent, während deine Lieblingsaußenministerin Frau Baerbock jetzt dagegen vorgegangen ist und richtig poltert und sagt, dass man das so auch nicht machen könnte. Warte mal, es gibt hier, das ist das Zitat. Sie sagt, Budapest solle nicht pokern, um Brüssel in einem Rechtsstaatlichkeitsstreit unter Druck zu setzen. Also sie wirft Viktor Orban Erpressung vor. Und es ist ja gegen Ungarn von Seiten der EU derzeit ein Rechtsstaatlichkeitsverfahren anhängig. Der Vorwurf gegen Budapest lautet aus Brüssel, Geld aus dem EU-Haushalt sei in Ungarn nicht ausreichend vor Missbrauch geschützt. Das ist wahrscheinlich so ein Kaugummi-Paragraph. Und sollte Ungarn die Auflagen Brüssels bis zum 19. November nicht erfüllen, droht dem Land der Verlust von diversen EU-Fördergeldern in Höhe von bis zu 13 Milliarden Euro.
Ja, das ist die Problematik, wenn man Demokratie nicht so richtig verstanden hat in der EU. Aber die EU hat auch mit demokratischen Prinzipien nichts zu tun, was dieses hier wieder beweist. Also der Missbrauch der EU-Gelder liegt bei Herrn Orban zum Beispiel darin, dass er weiterhin Gas zu erschwinglichen Preisen für sein Volk ermöglicht, damit sie im Winter nicht frieren müssen. Missbrauch ist, dass er dafür sorgt, dass die Nahrungsmittel im Prinzip gedeckelt werden in den Preisen, damit die Menschen keinen Hunger leiden müssen. Das nennt man aus der Sicht der EU eben halt Missbrauch. Und daran sollte man sich vielleicht mal erinnern, was man unter dem Begriff Demokratie eigentlich versteht. Diese reine Lobbykultur, die aus Brüssel kommt, gegenüber Großkonzernen oder gegen selbsternannten Philanthropen, die von Frau von der Leyen hat sogar Herrn Bill Gates sogar mal als ihren Führer bezeichnet. Das fand ich schon eine sehr bezeichnende Größenordnung irgendwo in einem Interview oder in einem Gespräch. Und und diese Dinge kommen jetzt immer deutlicher. Und jetzt nochmal das Gute auch, denn diese Dinge gehen nämlich jetzt hoch, immer mehr. Und kaum noch einer traut diesem System auch nur noch einen Hauch. Und dieses Ganze, was ich sehe, zum Beispiel ab und zu im deutschen Fernsehen, das können wir hier auch versuchen, dann eben halt über YouTube und so weiter dann später zu sehen oder über eine Mediathek, da wird einem dann auch so richtig klar, wie wirklich abgehoben von der Realität das öffentlich-rechtliche Fernsehen eigentlich mittlerweile agiert. Das klingt schon fast surreal, wenn man das beobachtet.
Kann es denn nicht auch sein, weil ja Ungarn die Gelder gestrichen werden sollen, falls die also nicht nachweisen, dass sie nicht Missbrauch damit betreiben, dass Orban einfach zum Gegenschlag ausholt und sagt, dann unterstütze ich euch auch nicht bei euren neuen Zahlungen an die Ukraine mit 18 Milliarden. Auf jeden Fall hat das wohl einigen Staub dort aufgewirbelt, in Brüssel, in Berlin, auch in anderen EU-Hauptstädten. Und Andreas, ja, es wird ihm unterstellt, dass er das sozusagen als Erpressungsinstrument einsetzt. Allerdings hat er auch gesagt, beziehungsweise seinen Finanzminister sprechen lassen, der heißt Michael Varga, und der erläutert das so: Ungarn ist bereit, die Ukraine zu unterstützen, aber wir lehnen einen neuen milliardenschweren Kredit ab, der von der EU aufgenommen werden soll.
Ja, und das ist völlig normal. Wenn er nämlich als Staatschef sich gegenüber seinem Volk verpflichtet fühlt, die ihn gewählt haben, dann hat er deren Interesse zu vertreten. Das klingt so, als ob das eine willkürliche Entscheidung von dem Herrn Orban selbst wäre. Nein, das ist das, was das Volk natürlich von ihnen verlangt. Und wenn man jetzt eine Volksbefragung machen würde in Deutschland, dann würden wahrscheinlich die Menschen in Deutschland auch sagen, die Politik, die gerade gemacht wird durch die derzeitige Regierung, die wir dort haben, wir nennen es ja wirklich Regierung, dass die mit dieser Regierung nicht einverstanden sind und dass die Regierung dafür zu sorgen hat, dass es den Leuten in Ahrtal gut geht, die Regierung dafür zu sorgen hat, dass die Menschen durch eine normale Arbeit wieder ihr Geld verdienen können und dass sie auch letztendlich im Winter nicht frieren und auch nicht hungern müssen. So einfach ist das Ganze.
Ja, ich möchte noch mal ganz kurz abschließen hier mit dem Artikel von Reitschuster, denn diese Zahlen, die da jetzt erschienen sind von dem Institut der deutschen Wirtschaft, wie viel Deutschland in die EU reinzahlt. Ich möchte es nochmal hier sagen, 21,4 Milliarden waren es 2021. In diesem Jahr sind es mit Sicherheit mehr, weil es ja so viele neue Brandherde gibt. Aber es heißt hier, kaum nachvollziehbar erscheint, dass die Europäische Kommission die Zahlen nicht mehr selbst veröffentlicht. Bis in das Berichtsjahr 2019 hat sie jährlich veröffentlicht, welche Mitgliedstaaten unterm Strich Gelder überweisen und wer Unterstützung aus den Steuertöpfen erhält. Diese Nettozahler- und Nettoempfänger-Sichtweise wird der Komplexität des EU-Budgets nicht gerecht und kann daher in dieser Form nicht mehr angewandt werden. So hat es EU-Kommissar für Haushalt und Verwaltung Johannes Hahn gesagt. Und das klingt ja etwas fadenscheinig. Und diese Forscher vom Institut für Wirtschaft sehen das auch anders. Die sagen wörtlich, ungeachtet der Debatte Um die Angemessenheit des Nettobeitrags der Mitgliedstaaten ist anzumahnen, dass die EU in Zukunft die Nettopositionen wieder offiziell ausweist, mahnen sie. Und dies sei aus Gründen der Transparenz auch geboten, nicht zuletzt, weil es um die Verwendung von Steuermitteln geht. Eine Veröffentlichung durch die Europäische Kommission würde diesen Zahlen ein offizielles Siegel geben. Warum glaubst du, veröffentlichen die das nicht?
Naja, die Transparenz ist das große Problem der EU. Wir wissen, dass die EU nicht demokratisch gewählt wurde als Parlament, sondern mehr oder weniger so ein Schweizer Käse ist, der sich dort selbst installiert hat und die Lobbyisten vertritt. Und dieser Käse selbst kostet eine Menge Geld. Da gibt es Straßburg, da gibt es Brüssel, da gibt es hochbezahlte Funktionäre, die man auch noch Beamte nennt. Und das kostet auch viel. Und wenn wir jetzt haben beispielsweise 1 Milliarde Einzahlungen und wir reden, wie viel kommt davon wieder zurück, dann ist es immer so, als wäre das so ein Umverteilungstopf. Die EU bekommt das Geld und gibt es dann an die bedürftigeren EU-Länder wieder zurück im Rahmen einer quasi Wirtschaftshilfe. Allerdings ist ein Problem immer größer geworden. Das sind die Kosten der EU an sich selbst. Das heißt, die immer mehr werdenden Funktionäre, die immer mehr werdenden Altersversorgung, die immer mehr werdenden Raumkosten, auch alles diese Riesengebäude, die müssen ja auch geheizt werden mit dem teuren Gas. Und irgendwann stellt man fest, dass nur ein kleiner Bruchteil des Geldes, was dort reingeht, überhaupt wieder für irgendwelche Zwecke, die sinnvoll sind, wieder rausgehen. Und man versucht jetzt hier, denke ich mal, eine Intransparenz noch mehr reinzubekommen, wie beim IWF. Der Internationale Währungsfonds ist auch eine NGO, in die jeder Staat einzahlen muss, ohne dass sie in irgendeiner Form eine Veröffentlichung machen, was mit den Geldern passiert und wie die Gelder überhaupt installiert sind und in einem Portfolio sind. Das heißt eine Blackbox.
Ach, es sind so viele, so große, so verändernde Themen, ihr Lieben. Und dabei scheint bei uns gerade die Sonne. Es ist Wochenende. Wir können uns nach diesem Podcast, okay, natürlich kommt noch das Abendgebet, aber ansonsten haben wir Wochenende. Ihr bestimmt auch längst, denn wenn das hier ausgestrahlt wird, ist bei euch ja schon früher Abend. Und wir bitten euch einfach, macht das Allerbeste und Schönste aus eurer Zeit. Genießt jede Sekunde, bleibt in der Gegenwart und wir hören uns beim Abendgebet wieder. Bleibt stabil.
Bis Montag dann und alles Liebe. Ciao, ciao.
Montag?
Montag.
Ah.